Sie wissen, dass wir die Besonderheiten hervorheben wollen, die großen Gaben Jesu. Jesus einzigartig, niemand wie er. Das ist unser Thema. Und Vergebung der Sünden. Bezug war zum Sonntag nochmal gegeben, wo wir davon sprachen, wir müssen jeden Menschen warnen, dass er umkehrt von seiner Gottlosigkeit und dass er die Vergebung Jesu ergreift. Jetzt muss ich zuerst ein Wort sagen, es ist eigentlich tragisch, dass für viele Menschen die Begegnung mit einer christlichen Versammlung das Langweiligste ist, was er sich denken kann. Sicher tief geschädigt durch irgendwelche Eindrücke der Kindheit und wir selber sind mitschuldig, dass Menschen sagen, Mensch, das Christliche, was die da reden und was in ihren Versammlungen drin ist, das ist irgendetwas, was mich nicht besonders bewegt und das ist nicht besonders aufregend. Und daran sind wir alle mitschuld. Weil in den Versammlungen der Christen und in der Bibel eine Sache verhandelt wird, die ungeheuer ist, die überhaupt nicht ermessen werden kann, die unserem menschlichen Denken überhaupt nicht einleuchtet. Die kann ich von vielen, vielen Seiten betrachten. Heute geht es also darum, um eine Sache, dass geschehene Schuld oder Übertretung, oder die Bibel sagt Missetat, Übeltat ausgelöscht und weggenommen wird. Jetzt müssen wir uns zuerst mal vorstellen, was ist es? Sie haben Unrecht getan in Ihrem Leben. Es wird Ihnen plötzlich schlagartig bewusst. Ich habe mich an meinen Eltern versündigt. Meine Eltern sind schon längst tot. Sie können ja nur mit der Schuld leben. Sie können sie ja nicht auslöschen. Schuld könnte eigentlich nur noch vom Betroffenen vergeben werden. Also von dem, an dem Sie gesündigt haben. Aber selbst dann, wenn Sie etwa jetzt zu jemandem gehen und sagen, das wird mir jetzt erst bewusst, ich habe vor ein paar Jahren Ihnen ein großes Unrecht getan. Ich habe Sie angelogen oder ich habe Sie verdächtigt mit einer bösen Sache und das war falsch. Oder ich habe mich, kann ja sein, was es will. Selbst wenn der andere sagt, ich möchte dir verzeihen, was ist dieses menschliche Verzeihen? Ich glaube, es war ein französischer Außenminister, der mal das Wort geprägt hat. Immer dran denken, nie davon reden. Das ist ja menschliche Verzeihung. Es bleibt als Wunde tief in uns und spricht manchmal auch heraus als Bitterkeit. Das sind ja die tiefen psychologischen Störungen, mit denen wir heute zu tun haben. Dass Menschen erzählen, in meiner Jugend, meine Eltern, die haben mich völlig falsch erzogen. Meine Eltern, die haben mir nie was gegönnt. Mein Bruder wurde bevorzugt. Und dann merkt man, wie die Wunden alter Schuld dahängen, weil man nie drüber wegkommen kann. Und das ist uns zugefügt worden. Wie tief sitzt das, wenn einer verspottet wurde? Vielleicht, ja, da gibt es viele Gründe. Wegen der Haarfarbe und was. Wie das oft tief geht, Menschen verunsichert das ganze Leben. Und jetzt könnte eigentlich nur der Betroffene Schuld vergeben. Was ist überhaupt Schuld? Wie wird sie in der Bibel behandelt? Und in der Bibel ist deshalb das Wichtige, dass man dort erst merkt, dass die Schuld noch viel tiefer reicht, als wir meinen. Es geht noch weit über das zwischen Menschen hinaus. Es ist ein Vorgang, der mich vor Gott belastet. Ich habe mein Wesen, mein Lebensziel vor Gott versäumt. Vielleicht sehen Sie es am besten beim Kain, der seinen Bruder Abel totschlägt und der selber über seiner Schuld, die wir ja auch als sehr massiv empfinden, sagt, meine Schuld ist zu groß, als dass sie mir vergeben werden könnte. Und er muss nun mit dem Kainsmal über die Welt gehen und trägt die Schuld. Und dann geht das ja weiter beim Lamech. Die Schuld der Menschen steigert sich immer wieder. Und Menschen gehen durch die Welt und sagen, ich muss meine Schuld tragen und man kann sie doch nicht tragen. Ich habe am Sonntag im zweiten Gottesdienst noch gesagt, das ist ja immer auch ein bisschen anders, deshalb die kennen es noch, wie mir das immer wieder auffällt, wenn mich jemand anspricht und sagt, Sie habe ich vielleicht auch schon gehört, der guckt einen gar nicht an oder der grüßt einen nicht auf der Straße oder so, der ist ganz mit Gedanken weg und so. Dann entschuldige ich mich und sage, ja, ich habe auch gerade was anderes gehabt oder so. Wir sind ja immer Leute, die Schuld, wenn wir etwas schuldig bleiben, dass wir es bagatellisieren und uns hinausreden. Ganz klar, wenn einer sagt, ich habe was vor Gott falsch gemacht, sagen wir, ah, das war ja eigentlich gar nicht so, es waren nicht die Umstände. Und wir wollen immer hinausreden, statt dass wir unsere Schuld eingestehen. In der Bibel wird uns Schuld sehr tief und schwer gemacht. Und trotzdem sage ich Ihnen, Sie können Menschen Schuld nicht demonstrieren. Jesus hat ja ganz wenig über Sünde gesprochen. Versuchen Sie einmal, mit Menschen, die im Streit miteinander leben, ihnen zu sagen, was du tust, ist falsch. Ach, da kriegen sie von beide Seiten Feuer. Sie können gar niemandem sagen, ja, hast du so mit deinem Mann gesprochen, oder hast du mit deiner Frau so gesprochen, oder Kinder, so kannst du mit deinem Vater reden, das ist doch mein Recht und so. Man sieht ja in dem Augenblick der Erregung seine Schuld nicht. Und zu dem Säen der Schuld braucht man den Geist Gottes. Da muss das Gewissen wach werden und Schuld kann man erst sehen. Und wenn man sie sieht, erschrickt man so, dass man in bodenlose Tiefen fällt. Und unter der Schuld zerbricht man und verzweifelt. Im Neuen Testament haben wir die Gestalt des Judas. Sagen Sie bitte nicht so schnell, der Judas sei dazu vorherbestimmt. Dazu gibt es in der Schrift keinen Anlass. Sondern er ist ein Mensch, der plötzlich seine Schuld erkennt. Und zwar, ich habe Jesus weggestoßen. Das ist die schlimmste Schuld. Natürlich hätte auch für Judas Buße und Vergebung gelten können, wenn er sich an den richtigen Seelsorger gewandt hätte. Er wandte sich an die hohe Priester und das sind die Falschen gewesen. Die haben ihm nicht helfen können. Die haben gesagt, das siehe du zu. Die haben ihn mit seiner Schuld allein gelassen. Oder wir haben einen anderen verzweifelten Mann mit seiner Schuld. Das ist der Saul. Im Alten Testament König. Tragische Figur. Auch bei Saul will ich sagen, bis zum Schluss stand ihm die Vergebung offen. Er suchte sie nicht. Sondern er sagte zu David, ehre mich vor dem Volk. Er hat nicht die wirkliche Reue gesucht und das Eingeständnis seiner Schuld. Er wollte in seiner Königswürde bekräftigt sein. Und dann ist das Ende so schrecklich, wie er zu dieser Wahrsagerin von Endor noch in der Nacht läuft. Und dann schließlich lässt er sich dann noch ermorden und stürzt sich in sein Schwert und so weiter. Tragische Figur eines Menschen, der seine Schuld erkennt. Und Sie müssen bloß wissen, an und für sich braucht es heute nur ein waches Auge, um Menschen zu helfen und im Gespräch wach zu sein. Ich habe entdeckt, wenn wir Menschen ansprechen, sagen, empfinden Sie nie, dass Ihr Leben vergeblich und falsch gelebt war. Wenn man die richtige Atmosphäre hat, ist man oft ganz nah dabei. Ich habe Ihnen gesagt, im Krankenhaus ist es der beste Einstieg, wenn Sie merken, wir sind mal tiefen Punkt, braucht nicht lange. Dass Menschen entdecken, das ist eine Vergeltung einer höheren Macht für mein Fehlverhalten. 90% der Menschen empfinden schwere Schicksalsschläge als Strafe. Ich sage, ja, Strafe, haben Sie keine Vergebung. Sie können das nicht abbüßen durch Krankheit. Das ist nicht richtig. Sie müssen die Vergebung suchen. Das ist ein ganz aktuelles Thema und ein ganz wichtiger Einstieg. Sie wissen, dass ich der Meinung bin, die meisten Menschen, die in diesem Jahrhundert zum Glauben geführt wurden, sind alle durch persönliche Gespräche von Christen zum Glauben geführt worden. Ihre persönlichen Gespräche, die Sie in Ihrer Nachbarschaft führen, sind die wunderbarsten Hinweise. Das, was nachher kommt, dass Menschen an einem Gottesdienst was Vernünftiges hören, das sind alles Folgen von dem ersten Anstoß, dass man einem Menschen sagt, du, das wird da verhandelt, das ist die große Sache. Dass man seine alten Dinge gelöst bekommt. Also Sie haben Begriffe, ich wollte nicht sagen, Krankheit sei Schuld, sondern das denken die Leute im Heidentum, die Ungläubigen. Wir Christen wissen, dass das anders ist. Und auch die große Verzweiflung, oft die dann im Alter kommt, wenn man sein Leben überschaut, wie viele Leute dann zurückdenken und sagen, jetzt fällt mir so viel aus meiner Kindheit ein. Mir fällt immer wieder ein, wie wir in unserer Kindheit und Schulzeit auch wahnsinnig viel Menschen tief verletzt haben. Kinder können wirklich teuflisch sein. Und das wird einem erst, je älter man wird, oft bewusst, was man da anderen nachgerufen hat und wie man anderen vielleicht das Leben schwer gemacht hat, bloß weil sie sitzen geblieben sind. So Kinder können ja grausam sein. Und alles, was in unserem Leben drin liegt an Versäumnisse und Schuld, Oh ja, es kann einen furchtbar reuen, was man auch in Gelddingen falsch gemacht hat, in Unreinheit und sexueller Verfehlung und überall. Und das kann man nicht auslöschen. Und das wird gerade eigentlich oft, wenn man sogar ins Licht Gottes gebracht, dass einem jetzt erst recht Peace sagt und dann auf einmal rauskommt. Und ja, wie soll das denn vergeben werden können? Es gibt im Alten Testament einen Hinweis, dass bei Gott Barmherzigkeit ist. Bei dem Herrn ist viel Vergebung. Und trotzdem das Wissen, dass die Schuld eigentlich viel, viel größer ist, als dass sie ausgelöscht werden können. Und wenn Sie von Rabin die Beerdigungsfeier auch miterlebt haben, es gibt ja keine Gewissheit. Nicht nur, dass er kein religiöser Mensch war. Es ist im jüdischen Glauben merkwürdig offen. Die Seele wird Gott befohlen. Die Gewissheit, was wird mit meinem Leben und wie kann eine Sühne geschehen? Sie merken es mit jedem Israeli, mit dem Sie sich unterhalten, die ja dann gern spotten und sagen, ihr habt so leicht, ihr Christen, ihr könnt ja vergeben. Wie willst du mit deiner Schuld fertig werden? Bleibt das Problem, seitdem keine Opfer mehr gebracht werden. Kein Passahlamm mehr, kein Brandopfer, kein Sühnopfer. Wie soll eine Sühnung denn wirklich geschehen können? Wie soll denn Vergebung geschehen werden, geschehen können? Ein interessanter Hinweis ist dann beim David drin, im Alten Testament. Die Geschichte ist ja so faszinierend, wie der David in der Abendkühle auf seinem Palast geht, sieht, die nackte Batseba sich waschen, lässt die kommen und dann wird die schwanger und dann versucht er die Spuren zu wischen, dann kommt der Uriah. Die können keine Geschichte so dramatisch empfunden werden und entspricht vielem unserer Fehlverhalten, unserer Sünde. Und dann wird schließlich der Uriah wird getötet, ist alles gut, das Kind wird geboren. Und dann wird dieses Kind todkrank. Es steht kein Name in der Bibel, wie dieses Kind geheißen hat. Erst 2. Samuel 12. Und David isst nicht und trinkt nicht und ringt um das Leben dieses Kindes. Und dann plötzlich stirbt dieses Kind. Und dann kommt David und wäscht sich plötzlich und seine Freunde sagen, ja, jetzt verstehen wir die überhaupt nicht mehr, wie das Kind krank war. Und jetzt bist du wieder, wie wenn nichts geschehen wäre. Für mich kommt das erste Ahnen davon, es gibt eine Stellvertretung. Das kleine unschuldige Kind ist doch für die Missetat des David gestorben. Anders können Sie gar nicht erklären. Das ist auch noch keine rationale Begründung. Aber für mich schon der erste Hinweis, dass Gott nur dort eine Lösung finden kann, indem er ein unschuldiges Opfer sucht. Wie? Für meine Schuld stirbt. Wir merken es bei der Opferung Isaaks. Was ist das für ein merkwürdiges Opfer? Gott sagt, er hat sich ein Opfer ersehen. Aber irgendwo, der Abraham weiß eigentlich, sind wir vor Gott alle die, die das Leben verwirkt haben. Und dann kommt es ganz groß in dem Psalm 51 beim David, den Bußpsalm, von dem wir Teile beim Abendmahl benutzen, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen gewissen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir her, nimm mir doch diese Schuld von mir weg und von meinem Leben und mach mich rein. Und dann wasche mich rein mit Hyssop. Ja, kann man einen Menschen reinigen durch Hyssop, durch irgendwelche Kräuter, die man da im Büschel schlingt und so weiter? Ein anderer Psalm, also wenn Sie die für sich zu Hause nochmal lesen, wenn Sie den mal aufschauen, Psalm 32, der andere war der Psalm 51, Psalm 32 ist ein herrlicher Psalm der Sündenvergebung. Wie wunderbar das ist, wenn die Schuld vergeben ist, wenn ich es verschweigen will, da verschmachtet mein Körper, das geht durch und durch, mein Körper zerbricht an der großen Schuld meines Lebens. Und da ist das wunderbar, wie Vergebung, was wunderbar ist, wenn Vergebung da ist. Wie Vergebung geschehen kann, ist im Alten Testament nicht richtig deutlich. Barmherzig und gnädig ist er, geduldig und von großer Güte, Psalm 103 und manche andere Stellen. Und doch das wissen wir, bleiben eigentlich vor Gott Schuldner und wissen gar nicht, wie die Schuld abgetragen wird. Gott ist ein Gott der Barmherzigkeit. Wie soll dieses Wunder vollbracht werden? Wir haben erschütternde Geschichten im Alten Testament, wie der Achan stirbt, weil er von der Beute von Jericho was versteckt hat im seinem Zelt unter dem Sand und vergraben hat. Und wir können all die Beispiele dann in der Bibel suchen. Ganz erschütternd an den Königen im Nordreich, weil sie die Götzenbilder anbeten, sind sie teil und verfallen dort und das Königreich zerfällt, weil Gott Sünde heimsucht. Da gibt es dann Worte, dass Gott heimsucht, die Sünde der Väter. Das macht manchen ganz großes Kopfzerbrechen. Und oft auch Leute, die psychisch angeschlagen sind, leiden. Und ja, in so und so viel Glied muss ich jetzt all das auslöffeln von meinen Vorfahren. Nein, da gebe ich jetzt gerade Antwort drauf, weil bei Jesus das Entscheidende ist, dass er dieses Unlösbare löst. Ich habe neulich Ihnen das vom Bonhoeffer nochmal zitiert, in der Nachfolge. Dieses Buch ist ja eines der wichtigsten Werke von Bonhoeffer. Aber ich habe gehört, es gibt es gerade nicht mehr. Jetzt gab jemand gesucht. Sie haben Frau Schiller neulich gesucht, da gibt es gerade wieder. Ganz wunderbar, dass wir die Gnade billig gemacht haben. Nämlich dieses Wunder, was es ist, dass Gott vergibt, das sei das Allerkostbarste und Teuerste. Und das kann gar nie langweilig sein. Das muss ein ganz großes, auch immer wieder empfunden werden als etwas, was uns nicht billig über die Lippen geht, als ein Spruch, sondern etwas, was den Tod Jesu fordert. Und deshalb ist nochmal vom Neuen Testament nochmal die Erinnerung, dass Jesus wenig über Sünde redet. Aber wo Menschen mit Jesus zusammentreffen, passiert was Merkwürdiges. Ein Beispiel, Petrus am See Genezareth mit seinem Kahn. Jesus sagt, fahr raus, wirf deine Netze aus, was eigentlich ein Unsinn war am helllichten Tag, er tut das. Und die Netze sind voller Fische. Und jetzt steigt der Petrus aus dem Kahn und wirft sich der Länge nach auf den Boden und sagt, Herr, geh vor mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. In der Begegnung vor Jesus merkt er, uns trennen Welten. Und das ist ihm über der Wohltat gekommen, über dem Geschenk, über etwas Gutem. Es ist ganz gleich, wie Gott in unserem Leben handelt. Irgendwo ist das Gottes Wunder, wenn man plötzlich merkt, das hat der Petrus vorher nicht gemerkt. Vorher war ihm das fremd, da hat er sich brüsten können im Freundeskreis. Und jetzt plötzlich bricht was auf. Ich bin ein Mensch der Schuld. Und ich bitte Sie nochmal, nicht einen Holzhammer nehmen und einen Menschen demonstrieren. Verkünden Sie die Güte Gottes. Und unter der Verkündigung der Güte Gottes erkennen Menschen Sünde. Wir können es nicht steuern, aber es geschieht. Menschen erschrecken im Gewissen, nicht erst, wenn wir sie anschimpfen oder nicht erst, wenn wir sagen, du bist ein ganz böser Mensch, brauchen sie gar nicht. Sie dürfen einem Menschen sagen, Gott hat dich lieb. Und unter dieser Verkündigung erkennt plötzlich ein Mensch über der Wohltat Jesu seine Schuld. Das ist ganz merkwürdig. Sie empfinden Menschen, wenn sie wunderbar Gottes Hilfe vielleicht erfahren. Viele merken es auch nicht. Aber das ist sein Geheimnis, wie er uns Schuld zeigt. Oder die große Sünderin. Wir wissen ja nicht in Lukas 7, was genau diese Frau bewogen hat. Und sie singt Jesus zu Füßen und weint in lauter Dankbarkeit, dass sie als große Sünderin, das sagt sie ja von sich, angenommen ist bei Jesus. Und es ist in allen Worten Jesu praktisch drin, dass plötzlich Menschen, die mit ihm in Verbindung sind und die an ihm glauben, die ihm vertrauen, diese unheimliche Wirklichkeit der alten, dunklen Vergangenheit ausgelöscht bekommen haben. Eins der schönsten Jesusworte im Johannesevangelium. Die meisten Worte über die menschliche Sünde aus dem Mund Jesu hat der Johannes uns aufgezeigt, im Johannesevangelium. Da finden Sie die ganz wunderbare auch, das hat Johannes in einer speziellen Weise festhalten können, was Jesus gesagt hat. Und da ist im Johannesevangelium auch das schöne Wort drin, das wir im anderen Zusammenhang wieder kennen. Wer an mich glaubt, wie die Schrift Johannes 7, 37, vom neuen Leben, das er schenkt. Wenn da dürstet, der komme zu mir und trinke, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Da wird der Geist Gottes in ihr Leben kommen und wird ihr Leben erneuern. Die alte Not ihres Lebens, das, was sie belastet hat, das Dunkle, wird weggenommen sein. Und wieder, ich kann alte Schuld nur bewältigen, indem ich zur Quelle des Lebens komme. Aber wie? Wie geschieht denn das? Da war schon der Johannes der Täufer, der einst, als er Jesus gesehen hat, ausgerufen hat, Johannes 1 war das, siehe, das ist Gottes Lamm. Und bei Lamm war natürlich das Blick auf das Pascha. Diese Feier, die allen Juden unvergessen in Erinnerung war, als diese Familie zusammensah und dieses Lamm gegessen hat, das da geschlachtet war. Siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt wegträgt. Ja, ist das möglich, dass ein Tierlein oder jetzt ein Mensch, ein vollkommenes Opfer, meine Schuld wegträgt? Ja, in meinem Denken ist es auch nicht einzusehen. Kann ich überhaupt Stellvertretung machen? Das ist das große Wunder. Und das verkündet die Bibel. Von unserem Vernunft nicht zu verstehen. Und trotzdem wird es uns verkündet. Johannes 8, Vers 34 und 36. Da wird noch einmal gesagt, dass unser Leben ein Leben ist in der Sünde. Wissen Sie, dass wir bei dem Wort Sünde gewisse komische Assoziationen haben. Der eine denkt an den Filmtitel, kann denn Liebe Sünde sein oder irgendwas. Das liegt ja an unserem Denken. Was die Bibel sagt mit Sünde ist ganz eindrücklich und für jeden klar. Ich war wieder sehr dankbar im März, als wir diese Evangelisation von Jamaika von Puerto Rico mit Billy Graham miterlebt haben. Mir ist aufgefallen, wie Billy Graham an jedem Abend zuerst sehr deutlich gesagt hat, zwischen dir und Gott steht die Sünde. Dass der Mann, der so die Sprache des Menschen sprechen will, nicht um das Wort herumredet, sondern sagt, da ist etwas Massives an Ungehorsam in deinem Leben drin. Das kennen wir, dass wir oft so Blockierung, dass wenn sie hinsitzen wollen und Bibel lesen wollen, dann sperrt sich bei ihnen alles und Riegel liegt davor. Und jetzt heißt, so ist unserem Leben. Ich bleibe ein Knecht, versklavt in die Sünde. Wenn euch nun der Sohn Gottes frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Vers 36. Die Sünde kann nur gebrochen werden durch einen Mächtigen, der diesen schrecklichen Zusammenhang durchbricht. Und deshalb, Paulus hat ja viel darüber geschrieben, am meisten im Galaterbrief, dass ich nicht aus eigener Anstrengung mich daraus befreien kann, aus diesem schrecklichen Zusammenhang. Das ist ja immer wieder, wenn ich mit Gewalt versuche und sage, ich will es probieren, ein anderer Mensch zu sein. Ich habe Ihnen am Sonntag erzählt von einem Arzt, der selber vor der Gruppe erzählt hat. Und der hat mich so beeindruckt, wenn er gerade zum Glauben kommt, das Erste, jetzt möchte ich probieren, ein anderer Mensch zu sein. Aber ich sage, nein, Sie können sich bloß beschenken lassen. Sie können sich bloß beschenken lassen. Sie schaffen das gar nicht selber. Und das ist ja bei uns immer wieder der Fehler, dass man es in Verkrampfung tut, wie wenn euch der Sohn frei macht, ich komme nur raus aus meiner Bindung, aus meinem Wesen, das mir selber dann zu schaffen macht, indem ich leide, meine ganze Art, indem ich auf Jesus blicke. Corrie ten Boom in ihren unvergesslichen Vorträgen der Leonhardskirche, ich schaute auf die Taube des Friedens, da flog sie davon, ich wollte den Frieden haben und habe sie greifen wollen, da flog sie runter. Ich blickte auf Jesus, da war sie wieder da. Ich kriege den Frieden nur, indem ich vor ihm stehe, weil er der Einzige ist, der mich frei macht, der mir den Frieden schenkt, der es mir gibt. Und deshalb müssen wir immer hier in der Mitte sehen. Jesus hat Menschen Sündenvergebung zugesprochen. Wir denken an den Gichtbrüchigen, der durch das Dach heruntergelassen war. Und es hat dann damals eine große Erregung gegeben, dass die Pharisäer ganz richtig sagten, es kann doch gar kein Mensch Sünden vergeben, es kann doch bloß Gott als der das letzte Wort hat. Und da sehen wir schon, dass natürlich Jesus mit seinem ungeheuren Messiasanspruch genau hier vor uns tritt. Das kann ja nur der endgültige Messias sein, der sowas Ungeheures spricht, dem gegenüber das Wort steh auf und wandle eine Kleinigkeit ist. Das viel größere ist die Vergebung. Und jetzt, wo steht denn das in der Bibel überhaupt drin von der Vergebung und von der Macht? Am schönsten hat Jesus selber gesagt in den Einsetzungsworten zum Abendmahl, dass er sein Leib und sein Blut gebe zu einer Erlösung für viele. Und in dem Zuspruch, natürlich in dem jüdischen Zusammenhang des Passamahls, in dem Jesus gefeiert, das ist die Erfüllung für dich. In dem ganz direkten Zuspruch, Christus für mich in den Tod gegeben. Er trägt meine Schuld und sie ist auf ihn geladen. Dahinter klingt natürlich die wunderbare Erfüllung von Jesaja 53. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Der leidende Gottesknecht, der das alles trägt. Aber dann auch in der Hinrichtung Jesu noch einmal das Gebet Jesu, wie Jesus betet im Sterben, Vater, vergib ihnen. Er will im Sterben noch Menschen frei machen von der schrecklichen Schuld. Oder im Gespräch an den einen Mitgekreuzigten, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Dir ist die Tür geöffnet und die alte Trennung ist aufgehoben. In all den Worten ganz wunderbar, und dann könnte man noch manches vom Johannesevangelium hier anfügen, was einer wunderbaren Vergebung sichtbar ist, aber am schönsten hat es dann der Apostel Paulus noch einmal für uns entfaltet. Und wir wollen das jetzt nicht alles aufschlagen, sondern bloß erstmal wieder sehen, Vergebung ist so ungeheuer, so unfassbar. Die meisten Leute spüren, dass dieses Verharmlosen der Schuld, wie es heute oft unter Christen geschieht, nicht echt sein kann. Und das merken wir ja vielleicht, wo ich neulich das erzählte, gerade von so Nazi-Größen, die dann plötzlich Vergebung empfangen, wie der Ribbentrop, der da niederkniet und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig, kann man das so wegwischen? Ja, wenn's echt ist. Und dann trägt Jesus alle meine Sünden, hat sein Blut hinweggetan. Es ist tatsächlich so, das meine ich auch, wir müssen hier vom Blut Jesu reden. Ich habe auch lange gemeint, das sei eine Schlachthaustheologie und das Blut sei unanständig. Ich hatte eine Patentante, die es einem Penetrant immer wieder gesagt hat. Die hat bei meiner Amtseinführung vor 25 Jahren gesagt, da war sie noch im Alter dabei. Huch, da hat man wieder dieses Lied gesungen. Und wenn ich das schon höre, man muss sein Leben Jesus übergeben, da wird mir übel, da fühle ich mich immer an der Reling und muss spucken. Es gibt Leute, die alles im Glauben verdrehen wollen. Aber das Blut Jesu ist in der Tat das, was nötig ist. Und das macht den Ernst da klar. Ohne dieses Opfer gibt es keine endgültige Befreiung. Und das ist interessant, dass die Kraft der Vergebung in dem Blut liegt. Wir haben immer wieder viele Ausleger gesagt, es liegt dann doch etwas, ob wir meinen, wir könnten es mit neuen Begriffen charmanter überspielen. Und dann ist das Blut ja nicht das Abstoßende, sondern zeigt das Kostbare, wie viel es ihn gekostet hat, dass wir erlöst sind. Bei Paulus im Römerbrief zuerst, dass er sagt, wir sind alle Übertreter. Und zwar so furchtbar, es ist nicht bloß, dass wir abgeirrt sind in ein paar Dingen, sondern wir sind in die Pervertierung unseres Menschseins hineingegangen. In Römer 1 so eindrucksvoll. Wir haben unser ganzes Wesen verloren, wir können Gott nicht mehr verstehen, weil wir so in der Sünde, das ist gleich eine ganze Lebenshaltung. Ich bin fern von Gott und damit in meinem Denken verfinstert und kann Gott nicht finden. Aber auch die Juden sind dorthin gekommen. Und dann spricht er davon in Römer 3, dass eine Versöhnung geschaffen wurde. Und da redet er im alttestamentlichen Bild mit dem Brandopferaltar und mit dem Deckel der Versöhnung. Und dort hat Christus durch sein Opfer diese Versöhnung geschaffen. Und dann kommt noch einmal, wie in unserem Leben die Sünde wütet, dass ich mit meinem Willen die Sünde gar nicht ausrotten kann und das Wunderbare, wie der Geist Gottes mich frei macht. Und dann müssen Sie die Motette von Johann Sebastian Bach hören über Römer 8. Jesu, meine Freude, so ist nun nichts Verdammliches mehr an denen, die in Christus Jesus sind. Und da hat der Bach etwas zusammengefasst, was man sonst gar nicht mehr anders sagen kann. In Christus sind wir frei geworden, haben Vergebung. Und da ist der Höhepunkt da und wir haben Frieden und Erquickung. Ich habe ein Büchlein, muss irgendwo mal antiquarisch, geholt und vom Nikolaus Ludwig, Graf von Zinzendorf, Gedanken über verschiedene evangelische Wahrheiten. Ist mir was vom Liebsten. Ich weiß nicht, das Büchlein gibt's nicht mehr und es ist etwas schwer zu lesen. Ich habe ihn neulich schon mal draus erzählt. Und er schreibt hier das Wort vom Kreuz. Ich sage es jetzt mit meinen Worten, sonst geht's über unsere Köpfe hinweg. Und sagt, daran erkennt man den richtigen Christen, den echten, von einem, der bloß sonst nominell ist. Das ist die Losung, das Schibboleth, das alttestamentliche Begriff für das Unterscheidungsmerkmal. Daran erkennt man, indem einer sagt, der vom Kreuz, das ist mein Gott. Und er sagt, man könnte an dessen Stellen vielleicht manche philosophische Sachen setzen und man kann aus der Bibel mancherlei rausstreichen. Und er sagt, es ist zu unserer Zeit, das war damals 1747, schon so sehr weit, dass man sehr viel aus der Bibel herausstreichen will. So wird es so vielleicht dahin kommen, dass man unter den Protestanten einen Menschen, der vom Kreuz Christi, von dem Blut der Versöhnung redet, gleich an der Sprache kennen würde. Dass er, so wie man früher sagte, er ist ein Galiläer, heute sagt, er ist ein Herrnhuter. Das war damals 1747 schon so, dass es ein ganz extremer Standpunkt war und sagt, der vom Kreuz ist meine Liebe. Und der ist mein Leben und dem verdanke ich alles und das ist mein Trost im Leben und im Sterben. Merkwürdig, dass es nach Zinsen auch plötzlich wieder so eine Blüte gab und Menschen das Kreuz Jesu erkannt haben, darf sie nicht irritieren, wie die Zeitströmungen gerade laufen. Sondern für sie muss es einfach wichtig sein, die Einzigartigkeit Jesu wieder zu sehen. Der Herrlichkeit der Vergebung. Und dann dürfen sie das sagen. Das ist was ganz, ganz Großes und ich hoffe, dass sie es praktizieren. Die Herrlichkeit des Beichtgeheimnisses. Und wenn man dann Menschen einfach zusprechen, auf die einmal etwas erzählen aus ihrem Leben, dann sagt, jetzt darf ich dir die Vergebung Jesu zusagen. Ich habe schon alle Formen gewählt, ich will keinen Ritus haben. Aber manche haben es verlangt, dass man vielleicht gemeinsam niederknien, dass man die Hände auflegen zum Zeichen und sagt, das ist aus Spüren so, von Jesus dir zugesprochen. Und das ist jetzt alles weg und das darf niemand mehr vorholen. Das ist vergeben und vergessen, weil es durch Jesus ausgelöscht und weggenommen ist. Wird am jüngsten Tag nicht mehr hervorgeholt. Wir hatten am Sonntag einen sehr ernsten Abschnitt, wie Jesus sagt, dass wir müssen Menschen warnen und wir werden haftbar gemacht. Ich kam heute Morgen bei meiner Bibellese ins jüngste Gericht und dachte, ja, da wird zwischen Böcken und Schafen geschieden. Da gibt es einen Unterschied. Und das ist furchtbar. Immer wieder, wenn Jesus von der Verdammnis redet, das Herrliche, dass es heute uns die Schlüsselgewalt übergeben ist. Die Schlüsselgewalt. Wissen Sie das, dass jeder evangelische Christ Schlüsselgewalt hat? In der katholischen Kirche hat der Petrus die Schlüssel. Wir haben jeder die Schlüssel zum Himmel, indem wir binden und lösen dürfen. Und dann, wenn ein Mensch sagt, und dann sagen wir so, jetzt wollen wir es Jesus noch sagen, so sage ich es. Wenn man mir hinlernt, sagt, in meinem Leben so viel falsch gemacht, sagt, sollen wir das nicht Jesus sagen? Dann sagen Sie es doch jetzt mit Ihren Worten, Jesus. Und da darf ich Ihnen die Vergebung Jesu zusprechen. Im Namen Jesu, weil Jesus das so geordnet hat, dass wir einander sünden werden. Ich lege ja Wert drauf in der Abendmahlsache und weiche da von unserer Ordnung der Kirche ab, weil ich meine, Jesus hat allen Christen die Vollmacht gegeben, allen seinen Jüngern, Sünden zu vergeben. Und nicht nur Beamteten, sondern bezahlten Dienern. Und darum ist das eine Sache, die Sie daran erinnern, so, ich habe diese große Vollmacht und in dem Augenblick, wo ich einen Menschen freispreche, wird im Himmel das gelöscht. Das ist so ungeheuer, dass es das gibt. Ich habe am Sonntag gesagt, für unsere Rechtsordnung völlig undenkbar, ein Richter muss einen Menschen auch bestrafen, auch wenn es ihm leid tut. Da kann der Richter sagen, das sind mildernde Umstände und ich will das berücksichtigen. Aber er muss Recht sprechen und Recht verlangt. Beim Richter heißt immer, das ist Sühne. Und wir sagen, nein, bei Gott braucht es keine Sühne mehr, weil die Sühne in Jesus geleistet ist. Und es braucht bloß, wenn ein Mensch sagt, ich hab's getan, genügt das schon zur Vergebung. Im Namen Jesu. Und das ist so wunderbar. Ich brauche nicht mehr als das Eingeständnis. Und dieses fällt uns oft so schwer. Am schönsten hat es Jesus dargestellt in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Auch in dem ganzen wunderbaren Bild, weil man es wieder wirklich immer wieder von Jesus in die Geschichten reinbringen soll. Ich möchte ja immer wieder bitten, wenn Sie irgendwo einem anderen was vom Glauben sagen wollen, und sollen, reden Sie nicht theoretisch, erzählen Sie Geschichten. Und das ist so wunderbar. Der Sohn, der von zu Hause wegläuft, das ist Sünde. Vom Vater wegzulaufen, sein Lebensglück zu suchen, die Schätze, die einem der Vater gegeben hat, zu vergeuden, zu verprassen. Und plötzlich merkt man, ich bin am Ende. Das ist so eine Situation, die heute unzählige Menschen haben. Irgendwo, mein Leben bringt nichts mehr. Ich darbe, ich werde nicht satt und was soll ich alles? Und dann besinnt er sich, ich sage immer wieder, diesen Moment, dass er nicht sagt, mein Vater müsste jetzt eigentlich, und er sagt nicht, die Gewerkschaft versagt und die Regierung versagt und die Zustände sind so mies, sondern da schlug er in sich. Ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen. In der wunderbaren Auslegung von Paul Humburg, vielleicht die schönste Auslegung zum verlorenen Sohn, sagt doch, dass das der entscheidende Punkt war, der Rückkehr, wie er zum Vater kommt, dass er dieses eine Sätzlein ausspricht, Vater, ich habe gesündigt. Und ohne dieses Sätzlein hätte er das Herz des Vaters nicht gefunden, hätte er auch keine Vergebung gefunden. An dieser Stelle komme ich erst zum Glauben. Und sehen Sie, das ist jetzt so wichtig, wenn Sie mit Menschen heute Gespräche führen, dass Sie mit ihnen helfen, dass Sie diesen Schritt tun und dann zu dem Bekenntnis kommen. Und ich bin überzeugt, dass die wunderbarsten Dinge dort passieren. Im Gespräch, wo Menschen sagen, mein Leben, ich habe falsch gelebt, und sie dürfen ihnen die Vergebung zusprechen. Und das ist das Allergrößte, wenn man dann plötzlich Vergebung ergreift. So unaussprechlich schön. Und ein solcher Friede, und das ist der Grund, ob ich im Sterben noch den Frieden habe, von dem wir vorher gehört haben bei Brigitte Roos, oder ob ich letztlich doch mit Gott noch nicht im Frieden bin. Und wenn in Ihrem Leben vor Gott ein heimlicher Schrecken liegt, eine Angst liegt dort, dass Sie noch nicht die Vergebung haben. Die Freude der Vergebung, legen Sie es immer wieder hin. Und freuen Sie sich, wir dürfen jeden Abend bei Gott die Vergebung suchen. Auch über den Versäumnissen des Tages und wissen, dass Jesus kräftig ist. Jetzt kann ich natürlich in allen Stellen noch, im Hebräerbrief am Herrlichsten und so weiter. Aber so wichtig, dass ein Jesus, der nicht das Lamm Gottes ist, das meine Sünde wegträgt, keinen Trost hat, weder im Leben noch im Sterben. Wir wollen den Heiland wieder kennen, der uns so wunderbar erquickt. Schön.